Hallo Linda.
Hallo Steffi.
Hi. Wir haben gedacht, wir machen mal was ganz Besonderes heute. Genau, wir haben gedacht, wir legen einfach einen ASMR-Filter über die Edelmetall-Folge und reden jetzt ganz leise.
Weil das ist ja, das gibt viele Klicks, habe ich gehört auch.
Ja, genau. Und wir müssen ja auch immer gucken, dass wir Reichweiten optimiert Edelmetall produzieren.
Ganz genau. Also, es ist April. 1. April. Und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid.
Herzlich willkommen zu Edelmetall in der ASMR Edition.
Das Quatschen, wir machen es richtig lieber.
Ja, lass es uns richtig machen.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Hallihallo, ihr süßen Hasen. Willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Edelmetall. Es ist Frühling, die Temperaturen steigen und ich darf die schönste Blume von allen hier bei mir im Studio begrüßen. Hallo auch an meine allerliebste Lieblings-Co-Moderatorin Steffi Holz.
Hallo, liebe Linda. Schön, dich zu sehen.
Ja, ich muss herzlich bleiben in meinen Anmoderationen. Dieser Ton wurde gesetzt, das muss ich mit dir fortführen, ist ja ganz klar.
Ja, wir brauchen auch alle ein bisschen mehr Herzlichkeit da draußen, von daher passt das doch wunderbar.
Das stimmt. Wie ist es denn für dich? Jetzt ist gerade Frühling, die Temperaturen sind ja wirklich besser, wir mussten beide nur eine leichte Jacke anziehen hier auf dem Weg ins Studio. Bist du der Frühlingstyp, Sommertyp, Herbst, Winter? Was ist deine Lieblingsjahreszeit?
Ich habe da zuletzt tatsächlich sehr intensiv drüber nachgedacht. Ich bin absolutes Sommerkind. Ich bin an der Küste aufgewachsen. Ich liebe Strand, ich liebe Sonne, ich liebe das Wasser, das Meer. Aber je älter ich werde, irgendwie ist Frühling auch ganz schön geil. Ich meine, da kommen die neuen Knospen raus. Man freut sich über kleine Blümchen, die zufällig auf dem Balkon wachsen. Ist schon auch ziemlich schön.
Ey, die Tage werden länger. Das gibt einem richtig Energie. Ich finde das ultra krass, wenn man dann abends da sitzt und um 19 Uhr rausschaut und es ist noch nicht komplett dunkel. Das ist das, was mich antreibt, muss ich sagen.
Ja, und ich meine, die letzten Demos und Streiks haben auch gezeigt, man kann endlich wieder mit kurzen Sachen rausgehen.
Das stimmt. Und das ist ja was GewerkschafterInnen ganz besonders gefällt. Wollen wir mal schauen, was wir diese Folge alles vorbereitet haben. Wir machen heute schon eine Laber-Podcast-Edition. Es ist ein bisschen fest und flauschig, bloß edel und metallig.
Ja.
Und wir haben aber trotzdem super spannende Themen rausgesucht, weil in den letzten Wochen sehr viel passiert ist. Wir wollen über das Streikrecht sprechen. Weil wir alle haben es mitbekommen, die großen Streiks in den letzten Wochen haben die Politik dazu bewogen, zu sagen, Moment, das ist uns zu viel, wir wollen das Streikrecht gerne eindämpfen. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Und dann wollen wir über TikTok reden, weil du mir im Vorfeld dieser Folge erzählt hast, da ist auch einiges los. Und zum Ende gibt es nochmal so Veranstaltungstipps, die wir bereitgelegt haben, weil im Sommer, da weiß man ja manchmal gar nicht, was man machen soll. Und da lässt die IG Metall-Jugend sich natürlich nicht lumpen. Da gibt es wie immer ordentlich was zu tun und tolle Sachen.
Genau. Und wir haben ja mit der letzten Folge noch ein kleines Easter Egg versprochen. Ja. Also wenn ihr die Folge hört, ist es zwar schon nach Ostern, aber wir sind mal nicht so kleinlich. Ostern ist ja sehr, sehr früh dieses Jahr gewesen.
Ja.
Wir haben ein klitzeklitzekleines Gewinnspiel für euch, denn ihr könnt nämlich eins von 5 exklusiven Camp-Shirts für 2024 gewinnen. Versprochen, das wird es nirgendwo im Shop geben, das wird es auch nicht groß über die Geschäftsstellen geben, sondern das bekommt ihr ganz exklusiv hier bei Edelmetall. Allerdings müsst ihr dafür natürlich auch eine Kleinigkeit machen, weil ganz so leicht wollen wir es euch natürlich auch nicht machen.
Ja.
Ihr müsst bis zum Ende dranbleiben, genau zuhören und dann eine Frage beantworten. Und diese Antwort dann bitte bis zum 1.5. an jugend@igmetall.de senden. Also als E-Mail an jugend@igmetall.de bis zum 1.5. mit der richtigen Antwort. Und dann kommt ihr in den Lostopf und dann bekommt ihr auch pünktlich zu den Camps euer exklusives IG Metall Jugend Camp Shirt 2024.
Wenn das nichts ist, ich finde, ihr Häschen da draußen, da könnt ihr jetzt mal ordentlich die Ohren spitzen. Und wir starten in die Folge.
Alles klar, los geht's.
So Steffi, dann kommen wir mal zum ersten Thema. Thema Streikrecht. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Abfahrt.
Sehr gut. Die FDP nämlich auch und auch die CSU. Die haben sich in den letzten Wochen ordentlich bereitgestellt. Denen hat das gar nicht gefallen, dass man im Frühling vielleicht ein bisschen streiklustiger wird. Die CSU hat sogar ziemlich genaue Vorstellungen davon, was wir jetzt mit dem Streikrecht eigentlich machen sollten und wie wir das denn bitte eindämmen sollten, damit das hier nicht nochmal passiert. So hat nämlich der CSU-Generalsekretär Martin Huber nach der Einigung im Tarifstreit zwischen GDL und der Bahn der Deutschen Presseagentur gesagt, die vergangenen Monate haben gezeigt, die Bahn als kritische Infrastruktur muss besonders geschützt werden. Streiken ist zwar ein Grundrecht, für das es in Zukunft aber strengere Regeln braucht. Hui. Der war sauer und hat dann gleich nochmal nachgedacht, wie könnte man das denn ganz besonders machen. So sollen nach ihm Streiks nur noch nach einem erfolglosen Schlichtungsverfahren zulässig sein. In Zukunft eine Woche mindestens vorher angekündigt werden und maximal 3 Tage in Folge dauern dürfen. Weil der Streik darf nicht zum Selbstzweck missbraucht werden, sagte der CSU-Politiker. Und dieses Streik nicht zum Selbstzweck, das ist nicht mehr verhältnismäßig. Das sind alles Sachen, die haben wir in den letzten Wochen und Monaten schon gehört. Und du warst ja selber vor ein paar Wochen beim RBB in einer Twitch-Sendung. Ja, der RBB ist auf Twitch. Politik und wir, wo es genau um dieses Thema auch ging. Und da war auch die FDP-Politikerin Linda Teuteberg. Und die hat auch immer wieder den Finger genau darauf gelegt, das wäre doch nicht mehr verhältnismäßig. Und das kann doch nicht sein, dass so lange gestreikt wird. Jetzt erstmal an dich die Frage. Was macht das denn mit dir, wenn dir jetzt vielleicht in dem Fall dieser Sendung, aber auch generell, es passiert, das begegnet einem ja öfter, gerade als Gewerkschafterin, dass Leute sagen, die streiken doch nur, weil sie Bock drauf haben. Die machen das gar nicht für irgendwas. Was löst das in dir aus?
Erstmal so ein tiefes Durchatmen. Ja. Nee, also mich macht das natürlich schon wütend. Also weil die Fragestellung an sich ja einfach schon falsch ist. Mhm. Ne? Also die Fragestellung sollte ja nicht lauten, ach, warum streiken die denn schon wieder? Mhm. Sondern die Fragestellung müsste ja eigentlich lauten, warum sind die Arbeitgeber eigentlich nicht bereit, ein besseres Angebot auf den Tisch zu legen, sodass eben Gewerkschaften ihr stärkstes Druckmittel, was es nämlich letzten Endes ist, nämlich den Streik, im Prinzip starten müssen. So, also das ist quasi schon mal das Erste. Und ganz wichtig ist in dieser Argumentation eben auch, dass in Deutschland eben Streiks nur zulässig sind, wenn sie eben der Durchsetzung eines Tarifvertrages dienen und schon von daher per se ausgeschlossen ist, dass ein Streik nur eines Streikwillens quasi durchgeführt werden kann. Das heißt, wir brauchen immer ganz klar einen Bezug zu einer Aushandlung von einem Tarifvertrag. So, und das haben wir auch höchstrichterlich bestätigt bekommen, wenn wir als Gewerkschaften eben nicht streiken dürfen oder nicht streiken könnten, dann wären halt die Tarifverhandlungen auch nur kollektives Betteln am Ende des Tages und wir wären als Gewerkschaften irgendwie so zahnlose Tiger. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wir das Streikrecht mit allem, was wir da haben, auch entsprechend verteidigen. Und deswegen sagen wir auch ganz klar so Finger weg vom Streikrecht an der Stelle.
Wie geht es dir denn aber auch nochmal weiter? Wir reden jetzt sehr viel über Gefühle, aber mich würde es trotzdem interessieren. An der einen Seite wird dann, wenn es in diese Diskussion geht, dann irgendwie nicht wirklich auf der Faktenlage, die es eigentlich gibt, diskutiert. Und dann kommen auch noch nur so sehr konkrete Vorstellungen davon, wie man das einschränken könnte. Nur 3 Tage am Stück, eine Woche vorher angekündigt und dann auch nur, wenn es ein Schlichtungsverfahren geben würde. So, was denkst du dazu?
Das können die Hörer jetzt leider nicht sehen, aber du hast ja gerade die perfekte Geste dazu gemacht, nämlich indem du einen Vogel gezeigt hast. Ja, und genauso geht's mir damit auch. Also das ist natürlich Schwachsinn, weil wenn sobald quasi eine Arbeitskampfmaßnahme so stark berechenbar wird, und das wird sie ja, indem ich eine einwöchige Ankündigungsfrist habe, indem ich von vornherein sage, ja, der Arbeitskampf darf nur 3 Tage gehen, dann habe ich doch als Unternehmen einen ganz klar taktischen Vorteil, indem ich dann nämlich genau abschätzen kann, okay, dann plane ich die Routen irgendwie anders, dann gebe ich den Leuten da irgendwie frei. Ne? Also das ist halt, ja, das ist absurd. Also damit wird das Streikrecht, finde ich zumindest, ad absurdum geführt. Und natürlich ist es so, dass bestimmte Berufsgruppen eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen, wenn die streiken, weil das gegebenenfalls unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag von, ja, jedem und jeden da draußen irgendwie haben kann. Ja. Das ist so. Wir haben als DGB-Gewerkschaft, IG Metall, auch nochmal ein anderes Verständnis davon, wie Belegschaften zusammenstehen. Ne? Also wir prägen das Wort der Einheitsgewerkschaft. Die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft mit rund 180.000 Mitgliedern, die ist auch im DGB mit drinne, organisiert im Prinzip alle anderen Beschäftigten jenseits der Lokführer in dem ganzen Bahnkonzern und auch viele kleinere Konzerne. wir finden es halt ein Stück weit unsolidarisch, wenn quasi eine Berufsgruppe da nur streikt. Und deswegen genau sagen wir im Prinzip, wir haben den Gedanken, ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Und das ist an der Stelle da auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass wir da einfach ein anderes Solidaritätsverständnis haben und die GDL eben auch nicht Mitglied ist im DGB, weil sie eben nur diese eine spezielle Berufsgruppe vertritt. Nichtsdestotrotz darf man aber Beschäftigten, egal wo sie organisiert sind, erstmal nicht absprechen, dass sie sich für ihre Interessen einsetzen und eben für Tarifverträge kämpfen und streiken. Das muss man da immer so ein bisschen losgelöst eben davon sehen. Genau.
Ja, das sind dann so ein bisschen zwei Herzen, die in der Brust schlagen. Mhm. Und auch gerne was, was ja auch dann durcheinander geworfen wird. Ich lege euch das wirklich ans Herz, euch nochmal diese Sendung anzuschauen von Politik und Wir. Man muss auch nicht die ganzen 2 Stunden durchhalten. Aber ich finde das Format, fand das Format total spannend. Vor allen Dingen, weil die auch Stimmen aus der Community immer noch mit einbezogen haben. Wo deutlich wurde, dass Twitch einfach sehr ein linker Raum ist einfach. Also da waren sehr viele Arbeitgeber kritische Stimmen zu hören. Was ich aber auch besonders interessant fand, war, dass du als einzige Gewerkschafterin, die eingeladen warst, dann eigentlich Rede und Antwort auch ein bisschen stehen solltest von anderen Gesprächspartnern für die Streiks der GDL. Wo ich auch immer so davor saß, stell doch mal eine andere Frage, Linda. So. Und das musstest du dann ja auch nochmal irgendwann sagen. Und ich glaube, das geht vielen, die jetzt zuhören, ähnlich, dass die, wenn die auf Familienfesten unterwegs sind, dass Leute dann kommen und die Lokführer, die streiken wieder, was soll denn das? Und dann steht man da und sagt, ja, GDL, also wo fange ich jetzt an, mit dir zu diskutieren? Deswegen finde ich gut, dass du das nochmal differenziert hast. Aber trotzdem würde ich gerne nochmal darauf eingehen, jetzt die Verhandlungen und die Streiks, die wir erlebt haben, auch ja jetzt nicht nur bei den Lokführern, sondern es gab auch das Bodenpersonal an den Flughäfen hat ja gestreikt. Dann haben auch verschiedene öffentliche Verkehrsbetriebe wurden auch bestreikt von der Verdi. Hattest du denn das Gefühl, das war jetzt mal wirklich übermäßig viel oder übermäßig lange?
Nee, und da sagen ja auch die Statistiken was anderes, ne? Also gerade wenn man sich den internationalen Vergleich auch anschaut, dann sind wir ja mit den Streiktagen da quasi fast Schlusslicht in Europa, ne? Mhm. Das darf man nicht vergessen. Was allerdings schon zunimmt, aber auch da ist die Arbeitgeberseite letzten Endes dran schuld, ist im Prinzip eine Zerfaserung. Also dadurch, dass wir, bleiben wir bei der Lufthansa, dadurch, dass ja in den letzten Jahrzehnten auch ganz viele Ausgliederungen stattgefunden haben, ist natürlich klar, dass die dann eben nicht mehr mit der einen Lufthansa quasi mitverhandelt werden, sondern dadurch, dass da ja Untergesellschaften quasi gegründet wurden, im Prinzip eine Ausgliederung stattgefunden hat, müssen da eben auch häufiger Tarifauseinandersetzungen stattfinden. Also da ist die Kapitalseite ganz klar mit in der Verantwortung.
Ja, bei sowas ärgert mich die Berichterstattung oft, wenn dann Streiks stattfinden und man dann nicht darstellt, wie ist die Situation der Arbeitenden, sondern dann wird halt lieber zum Flughafen gefahren und dann sucht man Ute, die gerade nach Mallorca wollte. Und natürlich ist Ute traurig, dass das nicht klappt.
Verständlich.
Verständlich. Aber lass uns an diesem Punkt doch nochmal ganz kurz zum Anfang von allem zurückkehren und nochmal klarziehen, wo kommt das denn überhaupt her, das Streikrecht? Weil das ist ja auch gar nicht so eine einfache Sache. Da hast du dich neulich drüber unterhalten mit Professor Dr. Johanna Wenkebach, der neuen Chefjustiziarin der IG Metall. Und die hat das dazu gesagt.
Ja, man kann jetzt nicht irgendwie ein Gesetz aufschlagen, das dann irgendwie das Streikrecht heißt. Und wenn man im Grundgesetz danach sucht, findet man das Wort Streik oder Streikrecht auch nicht. Das ist nämlich so ein bisschen versteckt. Wichtig ist natürlich unser Artikel 9 Grundgesetz, wo das zentrale Gewerkschaftsrecht, die sogenannte Koalitionsfreiheit drin geregelt ist, also dass sich ArbeitnehmerInnen in Gewerkschaften zusammenschließen dürfen. Und es hat dann die Rechtsprechung logischerweise daraus auch das Streikrecht abgeleitet, weil die Rechtsprechung, also das Bundesverfassungsgericht und das Bundesarbeitsgericht, so die höchsten Gerichte hier für Arbeitssachen und Verfassungsfragen, die ganz wichtig sind und deren Rechtsprechung dann auch entscheidend ist für alle anderen Gerichte, die haben zum einen die Tarifautonomie abgeleitet aus dem, was in dem Artikel 9 Grundgesetz steht, also das Recht, kollektiv zu verhandeln. Sie haben aber auch gesagt, naja, aus Gewerkschaftssicht bringt kollektiv verhandeln, wenn man nicht streiken kann, wirklich gar nichts. Das ist dann nur kollektives Betteln. Das heißt, das Verfassungsgericht hat wirklich abgesegnet, sich zusammenschließen und kollektive Kraft entfalten. Das bringt nur was, wenn man auch ein Streikrecht hat.
Da wir das Streikrecht jetzt eben nicht in einem speziellen Gesetz festgehalten haben, ist das Streikrecht in Deutschland sogenanntes Richterrecht. Und jetzt könnte man denken, ja gut, das jetzt erstmal in einem Gesetz zu verankern, das muss ja jetzt nicht so aussehen, wie die CSU das vorgeschlagen hat, also auf gar keinen Fall. Aber ein Gesetz zu haben, wo das drinsteht, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dazu sagt Johanna Wenkebach aber:
Wir finden es als Gewerkschaften ganz gut, dass es kein Gesetz gibt, weil das Streikrecht ist ein Recht, das natürlich auch mit der Zeit gehen muss. Ich meine, Arbeitswelt verändert sich, unsere Realitäten verändern sich und deswegen muss das Streikrecht auch flexibel bleiben. Wenn man jetzt ein Gesetz machen würde, wo drin steht, Gewerkschaften dürfen dies und dürfen das aber nicht, dann wäre das wahrscheinlich sehr viel schlechter für uns als dieses Grundgesetz, das ausgelegt werden muss. Natürlich ergeben sich die Grenzen des Streikrechts auch aus der Verfassung. Ja, ich meine, andere Grundrechte müssen wir natürlich achten, aber eine weitere Einschränkung brauchen wir nicht und deswegen brauchen wir auch nicht, nämlich irgendwelche Gesetze, um das alles einzudämmen.
Und Steffi, nach den Ausführungen von Johanna jetzt, gibt es denn aus deiner Sicht irgendwelche guten Argumente für so eine Reform des Streikrechts?
Nein, auf gar keinen Fall. Also auch um das Davorgesagte nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ein Eingriff ins Streikrecht würde uns alle treffen. Mhm. Und sobald es da irgendwelche Gesetze gibt, schließt man von vornherein im Prinzip gewisse Spontanität, die wir auch brauchen im Arbeitskampf, um da flexibel sein zu können, aus. Und von daher bleibe ich bei meinem Lieblingssatz, den ich so oft gesagt habe in letzter Zeit, Finger weg vom Streikrecht.
Sehr gut. Dann versuchen wir nochmal so kleine drei Argumente zusammenzufassen und euch mit auf den Weg zu geben, liebe Hörerinnen und Hörer. Was kann man denn darauf antworten, wenn das beim Familienessen jetzt nach Ostern kommen, irgendwann auch wieder Feiertage, wo ihr euch wahrscheinlich dem stellen müsst. Was kann man darauf antworten? Erstens, das Argument der Verhältnismäßigkeit und der Vorwurf, ey, machen das doch wieder nur, weil sie gerade Lust drauf haben.
Also das ist natürlich absoluter Quatsch, weil Gewerkschaften, Arbeitnehmer streiken ja nicht des Streikens willen, sondern weil sie es als Druckmittel einsetzen, als letztes Druckmittel im Prinzip, damit die Arbeitgeberseite sich bewegt und wir in der Tarifauseinandersetzung einen guten Kompromiss finden können. Weil darum geht es nämlich letzten Endes. Ne? Also es geht ja nie darum, die Maximalforderungen weder auf der einen noch auf der anderen Seite durchzusetzen, sondern wir wenden eben Warnstreiks an, wir wenden im Zweifel dann eben auch Streiks an, um eben den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen, damit wir da eben einfach in den Tarifauseinandersetzungen vorankommen.
Dann kommen wir nochmal zu zweitens. Streiks sind ja nur legitim, wenn sie den Betrieb direkt betreffen und nicht, wenn jetzt auch noch Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen werden, wie zum Beispiel mich, Ute. Ich möchte jetzt nach Mallorca fliegen und kann nicht, weil das Bodenpersonal streikt.
Also das ist natürlich auch erstmal Quatsch, aber wir sollten da, glaube ich, erstmal auf einer emotionalen Ebene antworten, weil natürlich ist das ärgerlich, wenn man den wohlverdienten Erholungsurlaub nicht antreten kann. Das ist schade. Hm. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, Artikel 9, Absatz 3 Grundgesetz, nämlich das Recht, dass ich einer Gewerkschaft beitreten darf. Das dürfen wir ja nicht einer bestimmten Berufsgruppe absprechen. Und in dem Moment, wo ich sage, bestimmte Menschen dürfen da an der Stelle nicht streiken, aber sich beispielsweise trotzdem in Gewerkschaften organisieren, ja, sind wir wieder an dem Punkt, dass für diese spezielle Berufsgruppe da nämlich der Fakt eintreten würde, dass sie ja ein zahnloser Tiger sind und am Ende nur kollektiv betteln dürften und eine Seite, nämlich die Arbeitgeberseite, damit dann ein übermäßiges Machtgefälle hätte.
Ja.
Und genau deswegen ganz klar, wir wollen das nicht, dass das für einzelne Berufsgruppen eben nicht gilt. Ganz im Gegenteil, was ich mir wünschen würde, wäre eben auch, dass beispielsweise Beamtinnen und Beamte streiken dürften.
Okay, eins habe ich noch, was ich nämlich auch oft gehört habe. Andere Länder regeln das doch auch. Dann kann Deutschland das doch auch machen. Was soll denn das?
Also auch das ist natürlich Quatsch, weil eben auch viele Errungenschaften durch Streik oder auch durch Demonstration und Protest überhaupt erst zustande kommen oder zum Teil eben auch verhindert werden.
Und es gibt ja auch noch in anderen Ländern, wenn man jetzt zum Beispiel nach Frankreich schaut, da haben die auch letztes Jahr irgendwie angefangen, Generalstreik einzuschränken. Die haben da einfach auch nochmal eine ganz andere, bei denen sieht es ja auch nochmal ganz anders, die haben das aus ganz anderen Gründen eingeschränkt. Also ne, die haben politischer Streik, ist in Frankreich ja auch möglich. Und die haben Streiktage, davon können wir streikwütigen Gewerkschaften nur träumen in Deutschland, wo man natürlich diese Zustände nicht haben müsste. Also da muss man immer gucken, welche Äpfel vergleicht man da mit welchen Birnen am Ende auch, oder?
Genau, gut, dass du Frankreich da auch nochmal mit ansprichst, weil das wird auch mal ganz häufig dann genannt. Und das sind natürlich tatsächlich zwei Paar verschiedene Schuhe, weil wir haben in Frankreich die Situation, dass, ich meine, 8% da überhaupt nur noch unter eine Tarifbindung fallen.
Ja.
Also das heißt, da geht es halt nochmal stärker auch um das Substanziellere, ne? Und deswegen wird da auch tatsächlich politisch gestreikt an der Stelle. Aber ich möchte tatsächlich nicht solche Verhältnisse wie in Frankreich haben, um das auch nochmal ganz klar zu sagen. Ich finde das sehr gut, was wir über die Tarifverträge, über die Sozialpartnerschaft da auch entsprechend geregelt bekommen. Also wir sind da deutlich besser, was Arbeitsbedingungen angeht, gerade in den gut organisierten Branchen wie bei uns in der Metall- und Elektroindustrie, im Stahlbereich, VW und weitere, auch im Handwerk.
Ich fühle mich jetzt ein bisschen besser nach unserer Unterhaltung. Ich habe ein bisschen was aus dem System bekommen zu diesen letzten Wochen zum Thema Streik und der Forderung, das Streikrecht einzuschränken. Hast du das Gefühl, wir haben das jetzt erstmal für diesen Punkt abgedeckt und melden uns sonst einfach nochmal, wenn die CSU nochmal sagt, hier, ich habe da nochmal was?
Also für mich passt das. Ich hoffe, dass sie das ganz schnell wieder in Schubladen verschwinden lassen und dann kramen sie es wahrscheinlich in 2 Jahren, wenn es dann wieder soweit ist, entsprechend wieder raus. Dann sind wir wieder bereit.
Sehr schön. Weiter geht's.
Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. So macht man das doch auf TikTok, oder?
Ja, manchmal würde ich mir wünschen, dass mehr Leute ASMR auf TikTok machen oder lustige Katzenvideos teilen. Aber so ist es ja leider aktuell nicht.
Das stimmt. Und ja, wir müssen jetzt über TikTok sprechen, weil da ganz schön viel rechte Videos kursieren. Und dafür würde ich aber ein bisschen die Stimme erheben, weil mich das auch direkt ein bisschen aufbringt, okay?
Ja, also ich kriege auch direkt Puls. Ich kriege richtig Puls.
dann lass uns da nochmal drüber sprechen. Ich fand das nämlich total cool, als wir die Folge vorbereitet haben, dass du das mir nochmal näher gebracht hast, weil ich habe es dir im Vorgespräch auch schon gesagt. Ich bin da boomerig, ich bin viel bei Instagram und bei TikTok habe ich ein bisschen Angst, dass das für mich so die nächste Social-Media-Droge ist und ich davon nicht loskomme und habe mich deswegen so ein bisschen ferngehalten. Aber wir hatten das auch schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen. Man kann eigentlich vor dieser Plattform die Augen nicht mehr verschließen, gerade weil das viele junge Nutzerinnen und Nutzer hat und auch viele, die den Podcast hören, offensichtlich auf TikTok unterwegs sind, weil sie sich in dem Alter zwischen 19 und 25 befinden. Aber eben auch, weil der Diskurs auf dieser Plattform ganz klar von Rechten bestimmt wird. Und deswegen hat sich in den letzten Wochen dieser Hashtag gebildet, Reclaim TikTok. Und darüber wollen wir sprechen. Jetzt für alle aber nochmal ganz kurz eine kleine Gedächtnisstütze. Wie sieht es da überhaupt aus? Wie stark sind rechte Videos da überhaupt? Die AfD ist die erfolgreichste Partei auf der Plattform, mit Abstand. Der Politikberater Johannes Hilje hat neulich eine Analyse vorgelegt, die bestätigt, dass die Partei mehr als 3-mal so viele Accounts auf TikTok erreicht als andere Parteien im Bundestag zusammen. Und das ist unglaublich krass. Und ich glaube, jeder, der auf TikTok unterwegs ist, hat auch schon mal irgendein AfD-Video auf die For You-Page gespielt bekommen. Einer der bekanntesten, ich sage mal Creator, aber auch Spitzenkandidat der Partei zur EU-Wahl ist Maximilian Krah, der so Goldstücke an Videos produziert, wo es dann drin heißt, echte Männer sind nicht soft. Echte Männer sind rechts und noch ganz viele andere ganz schwierige Sachen, die nur so vor Toxic Masculinity triefen. Und jetzt gibt es ein paar gute Nachrichten. Die Plattform hat endlich reagiert und er hat so einen Shadowban bekommen. Das heißt, 90 Tage werden seine Videos nicht mehr auf For You-Pages ausgespielt, was total wichtig ist für die Reichweite und das ist schon mal gut. Und auch andere Sachen, wir haben vorhin gesehen, bei ein paar Videos von ihm wurde der Ton gelöscht. Ein paar rechte Accounts wurden auch gelöscht, aber trotzdem reicht das noch nicht. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Reclaim TikTok. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt ein Hashtag, der versucht, diesen Diskurs zu shiften und mehr positivere und linkere, demokratischere Ansichten auf dieser Plattform zu platzieren. Du hast mir das erzählt und ich frage mich, warum wusstest du das von mir? Wo hast du das denn erfahren?
Ich habe das tatsächlich über TikTok erfahren.
Ah.
Also so relativ am Anfang hat die Maggie, eine der 50 Aktivistinnen von Fridays for Future, die damit im Prinzip gestartet sind, direkt auf meine For You-Page geschafft. Und ich war total begeistert, wie schnell das im Prinzip funktionieren kann, den Algorithmus eben auch für positive Botschaften zu nutzen. Also weil das, was die AfD ja sehr erfolgreich leider macht, sind ja nicht nur irgendwelche bezahlten Bots, die da staccato-mäßig alles wegkommentieren, was nicht in deren Kram passt, sondern die haben im Prinzip auch Markus Bösch hat es neulich bezeichnet als eine Art Fan-Army, die da im Prinzip in ihrer Freizeit nichts anderes tun, als gezielt zu gucken, wo sind quasi Beiträge, die gegen die AfD sind oder gegen Rechtsextremismus und Faschismus sind. Mhm. Klammer auf, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Klammer zu. Und die sich im Prinzip diese Postings schnappen und da drunter kommentieren, sich gegenseitig bestärken und ähnliches. Und das versucht quasi Reclaim TikTok auch. Mhm. Und wir sehen, dass das tatsächlich funktionieren kann. Aber dafür brauchen wir natürlich jede Menge echte Menschen da draußen, die da im Prinzip auch mitmachen, gegenseitig die Reclaim TikTok Beiträge liken, teilen, abspeichern, erneut veröffentlichen und auch ganz viel drunter kommentieren, eben mit positiven Botschaften. Und dann kann das natürlich auch funktionieren, da den Algorithmus zumindest ein bisschen demokratischer zu machen, weil, und das hattest du ja auch eben schon ausgeführt, es gibt einfach wahnsinnig viele Fan-Accounts, die auch die Inhalte, die der Maximilian Kratzbar selber jetzt aktuell gerade nicht mit seinem Hauptaccount posten kann, aber ja trotzdem reproduzieren.
Ja.
Und deswegen war mir das auch so wichtig, dass wir dem hier nicht noch irgendwie eine Sekunde unserer kostbaren Sendezeit irgendwie einräumen, indem wir den da irgendwie ja reproduzieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wenn man zum Beispiel unter dem Hashtag ReclaimTikTok was veröffentlicht, dass man eben kein Duett macht, kein Stitch macht, sondern gegebenenfalls ja eine Millisekunde irgendwie ein Bild oder so von denen nimmt, sich dann von mir aus darauf bezieht, aber da einfach guckt, dass man das da nicht noch irgendwie reproduziert. Genau, an der Stelle.
Und die auch mit auf diesen Hashtag holt, ne? Mhm. Du hast gerade nämlich schon Markus Bösch angesprochen, ein super interessanter Kommunikationswissenschaftler, also besonders interessant wegen den Sachen, die er veröffentlicht. Der hat einen ganz tollen Substack-Newsletter auf Englisch leider nur, Understanding TikTok heißt der, wo du auch... Auch den kanntest du auch vor mir. Ich kenne ihn jetzt seit 2 Tagen, aber ich finde ihn richtig cool, wo er auch in einer Ausgabe nochmal erklärt hat, dass TikTok sich doch nochmal unterscheidet von anderen Plattformen und gerade diese Einschränkungsmaßnahmen nicht so 100%, also das ist natürlich gut, wenn das passiert, aber das drängt diesen Diskurs nicht so sehr zurück, weil dadurch, dass die viel über Hashtags kommunizieren und gerade diese Fan-Army einfach haben, können die mal sehr schnell auf Sachen einfach wieder aufspringen. Und wenn dann ein Account verschwindet, dann sprießen halt gleich 10 wieder mit auf. Und weil der Algorithmus so funktioniert, über diese Hashtags, über die Kommentare und über das Verlinken und Abspeichern, ist das nochmal was anderes als bei Twitter früher und auch bei Instagram. Mhm. Und jetzt hast du schon gesagt, man versucht da so positivere Sachen zu verbreiten. Was für Videos, wenn ich jetzt sage, okay, ich fühle mich jetzt inspiriert, ich mache mir jetzt einen TikTok-Account, ich mache damit. Was für Videos finden sich denn unter dem Hashtag? Müssen das immer politische Botschaften sein? Weil manchmal hat man ja das Gefühl, oh, bevor ich jetzt hier ein Video mache, da muss ich mir jetzt erstmal ganz viele Gedanken machen, vielleicht nochmal das Streikrecht erklären oder so, damit das dann viral geht. Oder was kann ich denn da machen? Was findet man da unter dem Hashtag?
Also erstmal findet man ganz grundlegend viele Accounts mit jungen Menschen, die erstmal mutig sagen, so die AfD ist für mich nicht wählbar, weil sie eben keine demokratischen Ansichten an der Stelle vertritt. Also ganz viele erklären sich erstmal so, ja, ich habe hier bisher irgendwie keinen Content gemacht, war immer eher so passiv auf dieser Plattform, aber es reicht mir jetzt. Ich will, dass wir uns TikTok quasi zurückholen. Also das ist erstmal so die Grundbotschaft, die da natürlich mit verfängt, aber das reicht natürlich nicht, sondern, und das hat da auch eine andere Creatorin im Prinzip gesagt, wir müssen natürlich auch eigene Themen darunter setzen. Also wir müssen auch ganz klar darüber diskutieren, warum wird denn der Döner immer teurer? Ne? Mhm. Also warum kostet denn Döner vielleicht bald 10 Euro? Ja. Also da auch bewusst die auch kritischen Themen natürlich andiskutieren. Aber ich sehe da eben auch für uns als Gewerkschaft eine riesengroße Chance, genau über diese Themen da auch zu sprechen und zu diskutieren, sich Meinungen einzuholen. Ne? Also da eben auch mit Leuten einfach in Kontakt wiederzukommen, um eben genau darüber zu sprechen, was sind denn eigentlich die Sorgen, Ängste und Nöte, um ja, da im Prinzip diesen platten Lügen, dieser Hetze, die da stattfindet, diesem ganzen Hass, halt inhaltlich wirklich auch zu begegnen.
Und jetzt bist du ja in den letzten Tagen und Wochen schon vor dem Hashtag, aber jetzt auch damit nochmal aktiver geworden und hast fast täglich eigentlich neue Sachen auf TikTok gepostet, die ich immer abgefeiert habe. Was hast du denn erlebt jetzt, während du auch diesen Hashtag genutzt hast?
Also das erste Video, was ich zu Reclaim TikTok gemacht habe, da ging es im Prinzip um den Punkt, dass es so ein furchtbares Video von einem AfD-Politiker aus Baden-Württemberg gab, der im Prinzip gesagt hat, hier, IG Metall ist ganz schlimm und tretet jetzt alle bei Zentrum Automobil bei. So, Zentrum Automobil ist keine Gewerkschaft, das war quasi meine Grundintention, auch meine Hook für das Video. Und dann habe ich im Prinzip was dazu erklärt, also warum das keine Gewerkschaft ist und dass die eben auch definitiv keine Tarifverträge aushandeln kann. So, das sind halt einfach Lügen. Da werden einfach falsche Dinge behauptet. Und das Problematische ist natürlich, dass das verfängt. Das erste Video, was ich gemacht habe, das war krass. Also da hatte ich innerhalb von 2 Tagen knapp 7000 Views, 1300 Likes und auch irgendwie über 300 Kommentare. Und davon würde ich sagen, 90% positiv. Also viele, die auch gesagt haben, ja, Gewerkschaften sind wichtig. Es ist wichtig, dass es die bei uns gibt, dass die eben gute Tarifverträge aushandeln können und so weiter. Also ganz, ganz viel positive Vibes. Natürlich waren da auch ein paar blaue Herzchen darunter, aber mein Gott, gut, die kann man dann irgendwie geflissentlich ignorieren. Also da hat das sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt gestern eins gemacht, das aber auch bewusst so formuliert war, weil da gibt es so ein paar handwerkliche Kniffs, die kann man da
Die möchte ich auch nochmal gleich besprechen.
Und damit bin ich jetzt voll auf den For You-Pages von so einer richtig krassen AfD-Bubble gelandet. Und wenn das passiert und die Kommentarspalte dann geflutet wird mit so Whataboutism, Bashing der Ampel, also so pauschales Bashing der Ampel, aber bis hin zu persönlichen Anfeindungen, Delegitimation, dass ich da überhaupt drüber sprechen darf, über solche Themen. Also da gibt es ja so verschiedene Kommunikationsmuster, die da dann die AfD-Bubble quasi, die sogenannten Blauzis, dann entsprechend anwenden. Dann hat TikTok eine ganz wunderbare Funktion. Man kann nämlich Kommentare einfach von vornherein filtern und dann im Prinzip auch löschen. Also auch diese ganze rassistische Scheiße, die da drunter gepostet wurde, kann man einfach direkt löschen und die erscheint dann da auch erst gar nicht und kriegt aber gleichzeitig eben einen Reichweiten-Push. Aber das ist anstrengend und dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man da eben auch auf dieses Medium geht und dann eben auch bewusst versucht, solche Inhalte eben auch in dieser Bubble zu platzieren, dass dann eben genau das passieren kann. Ne? Also dass dann innerhalb von wenigen Stunden da hunderte krasse Kommentare dann auch einfach drunter landen. Aber wie gesagt, letzten Endes, und das ist dann quasi auch der Schritt, ist es ja mein Video. Ich erstelle das und ich entscheide auch, wie darunter diskutiert wird und welchen Diskurs ich da auch einfach zulasse. So, also das, die Möglichkeit habe ich.
Ja.
Genau. Und das kann man entsprechend dann auch nutzen.
Ich finde es so spannend, dass ich da jetzt offensichtlich der Protest, den wir in den letzten Monaten erlebt haben und wo ganz viele, wir ja auch gemeinsam hier in Berlin auf einer Demo waren und ganz viele andere auch in allen anderen Städten in Deutschland, sich auf die Straße begeben haben, um zu sagen, der Rechtsruck, den ertragen wir so nicht und nicht mit uns, dass ich das jetzt auf diese Plattformen verlagert und ja auch gerade von den Aktivistinnen, die diesen Hashtag gestartet haben, auch genau mit dieser Intention zu sagen, ne, wir zeigen irgendwie öffentlich keinen Fußbreit, aber das muss auch digital passieren und deswegen nochmal ganz wichtig, dass du auch nochmal sagst, das könnte, was einen da erwarten könnte, wenn man da versucht, aktiv zu werden. Nichtsdestotrotz scheint es so, gerade wenn man sich dann diese Analysen anschaut, wie verbreitet einfach Desinformation, rechte Videos auf dieser Plattform sind, ist es notwendig auch, sich so ein bisschen zu positionieren. Also überlegt euch das gut. Und wenn ihr aber Bock habt, das zu machen, du hast jetzt gerade schon gesagt, da gibt es handwerkliche Kniffe. Und das möchte ich auch ein bisschen jetzt aus Eigennutz, weil ich habe das bei dir gesehen. Ich habe einfach nur ein Video, was ich noch aus Sachen hatte von der Frauentagsdemo gemacht und einfach auch mit einem Hashtag Reclaim TikTok drunter. Ich habe vorher in meinem Leben, glaube ich, 3 Videos gepostet. Eins war für eine TikTok-Challenge der Metalljugend von vor 4 Jahren oder so. Und hatte auf einmal auch 2000 Views. Also selbst wenn man da nicht viel beachtet, dann geht es schon sehr weit. Aber was muss ich denn machen, damit es noch besser funktioniert, Steffi?
Also was zumindest aktuell ganz gut funktioniert, also niemand steigt ja so richtig durch, wie jetzt wirklich dieser TikTok-Algorithmus funktioniert. Ja. Wahrscheinlich wissen die Macher und Macherinnen von TikTok das selber nicht mal so genau. Also was gerade aktuell gut funktioniert, ist, wenn man in den ersten 1-2 Sekunden eine sogenannte Hook hat, die erstmal die Besucher die quasi dafür sorgen, dass das Video nicht sofort geskippt wird.
Ich habe da gestern eins gesehen.
Ja.
Das fand ich, das erklärt das nämlich komplett gut. an einem sehr einfachen Beispiel. Das ist ein Account von zwei Mädels, die sich einfach durch ihr Leben begleiten. Die sind, glaube ich, 14 und 15 Jahre alt, zwei Schwestern. Und die Hook war, Lara war gestern beim Zahnarzt und war total geschockt. Mhm. Und dann wird im Video erklärt, dass ihr für die Zahnspange zwei Zähne gezogen werden. Ja. Und das ist die Hook, oder?
Das ist die Hook, ganz genau. Und das machen leider gerade noch einige PolitikerInnen nämlich total falsch, die dann erstmal ganz lange erzählen so, ja, ich bin Bundestagsabgeordnete und ich bin jetzt auch bei TikTok und lass uns doch mal über das neue Gesetz XYZ reden. So, da haben die Ersten natürlich schon bei den ersten 5 Sekunden abgeschaltet. Also so funktioniert diese Plattform einfach nicht. Das heißt, ja, eine gute Hook zum Einstieg, die, ja, früher hatte man gesagt, quasi ein Clickbait ist, ja, und dazu einlädt, im Prinzip bei dem Video drauf zu bleiben. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Wenn einem das gelingt, dass die nicht quasi nach 2 Sekunden oder nach 0,5 Sekunden weitergeswiped wird, dann funktioniert das ganz gut. FaceTime-Content läuft gerade richtig gut. Also wirklich einfach stumpf abfilmen und erzählen, was dir gerade auf dem Herzen liegt.
Ah, das ist für mich gut. Das mache ich gerne, ja.
Was gerade nicht so gut läuft, sind diese Voice-Over-Geschichten.
Ach, schade, habe ich gerade für mich entdeckt auf Instagram. Okay.
Habe ich auch sehr, folge ich sehr gerne. Ja. Das läuft tatsächlich gerade nicht so gut. Und das hängt natürlich auch alles damit zusammen, dass bei TikTok im Prinzip die ganzen Sounds von Universal Music beispielsweise geskippt wurden und deswegen quasi eigenen Content produzieren. Ich hatte es vorhin eingangs schon gesagt, auf keinen Fall diese ganze rechte Scheiße reproduzieren, sondern wirklich eigenen Content machen, den Hashtag auf jeden Fall drunter packen, Hashtag Reclaim TikTok. Und was auch immer noch gut hilft, sind sogenannte Stichworte, die man beispielsweise ganz am Anfang von so einem Video ja auch verstecken kann oder so, die dann dafür sorgen, dass das Video eben auch in der Suche tatsächlich gefunden wird.
Das heißt im Titel dann des Videos?
Im Titel zum Beispiel, genau. Oder auch durch die Untertitel. Die Untertitel sind im Prinzip auch Stichworte, die dafür sorgen, dass so ein Video dann eben auch in der Suche entsprechend gefunden wird. Und genau, das macht der Algorithmus aber im Hintergrund, dass da beispielsweise dann Tags entstehen, die das dann finden lassen. Ich mache es an meinem Beispielvideo. Da war quasi das Stichwort Alice Weidel versteckt. Und deswegen ist das nämlich von mir gewollt, im Prinzip auch auf den For You-Pages dieser ganzen Blauzis gewandert.
Verstehe, okay.
Und genau, so kann man da einfach ein bisschen ausprobieren und rumspielen. Also da gibt es ein paar Sachen, die man irgendwie ausprobieren kann. Und genau an der Stelle sei einfach gesagt, probiert's aus. Also es passiert da ja im schlimmsten Fall halt das, was mir jetzt passiert ist, dass da halt viele Pro-AfD-Anhänger auf einmal auf der Kommentarspalte landen. Aber wie gesagt, da muss man dann einfach wissen, mit umzugehen. So, und wenn man darauf keinen Bock hat, dann ist das auch total okay. Also man kann ja auch zu allem möglichen Inhalte produzieren, da wie gesagt auch über gesellschaftliche Themen sprechen, diskutieren. Was auch immer noch gut funktioniert, ist eben am Ende beispielsweise eine Frage zu stellen. So, wie seht ihr das denn jetzt eigentlich? Und dabei natürlich versuchen, auch möglichst authentisch zu wirken an der Stelle. So, und wenn ihr darauf auch keinen Bock habt, dann ist es aber trotzdem cool, wenn ihr auf TikTok unterwegs seid und ihr seht solche Reclaim-TikTok-Videos, dann bitte unbedingt drunter kommentieren. Und wenn es nur ein schön, dass du da bist, Kommentar ist, speichert die Videos ab. Das ist dieses Viereck, ja, mit diesem kleinen Ausschnitt, was aussieht im Prinzip wie ein kleines Lesezeichen.
Das kennen wir alle von Instagram.
Genau. Abspeichern und wenn ihr, die Königsdisziplin ist dann noch, das Video im Prinzip erneut zu veröffentlichen, weil dann kriegt es nochmal mehr Reichweite und wird da auch nochmal mehr Menschen ausgespielt. Und ja, von daher einfach mal drauf einlassen. So.
Finde ich sehr gut. Danke, dass du das mitgebracht hast. Ich habe jetzt schon echt was mitgenommen und werde gleich mal ein paar gucken, was für Videos ich pushen kann. Und genau, ihr habt gehört, ihr könnt es aktiv machen, ihr könnt aber auch passiv als Zuschauer diesen Hashtag pushen und den Diskurs damit nochmal ein bisschen anders und demokratischer gestalten. Und jetzt wäre einfach ein sehr guter Zeitpunkt, weil der Hashtag läuft gerade wild. Und wenn ihr euch jetzt erholt habt vom Osterwochenende, geht doch einfach mal auf TikTok und verbreitet ein bisschen Liebe. Das ist doch schön.
Genau, darum geht's.
Steffi, wir sind am Ende der Folge angekommen.
Yes.
Es hat mir heute richtig viel Spaß gemacht mit dem ASMR-Teil. Wir konnten uns so viel unterhalten. Alles andere ist natürlich auch immer toll, aber fand ich super. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank für die Vorbereitung.
Ach, sehr gerne, sehr gerne. Da hast du ja nicht einen zu geringen Teil diesmal auch mit übernommen, damit ich auch zwischendurch Urlaub machen konnte. Dafür auch vielen Dank. Aber lass uns jetzt gar nicht so viel privat sprechen. Wir haben noch ein bisschen was zu sagen. Der Sommer steht an. Wir haben euch versprochen, wir haben Veranstaltungstipps für euch. Vielleicht habt ihr ja noch nicht eure Pläne für den Sommer finalisiert, wenn das so sein sollte. Und ihr noch sucht nach einer tollen Beschäftigung. Es ist wieder Bezirkscamp-Zeit. Im Sommer. Es finden wieder die Bezirkscamps statt. Die wollen wir euch vorstellen, was ihr da erleben könnt und wo es dieses Jahr hingeht. Steffi, du als alte IG Metall-Jugendveteranin. Also nicht als alt im Sinne von alt vom Alter her.
Naja, doch. Aber schon okay. Ich kann damit leben.
Schon länger dabei, das wollte ich sagen. Was war denn dein erstes Bezirkscamp?
Mein erstes Bezirkscamp war tatsächlich ein Wintercamp, weil es im Sommer nicht stattfinden konnte. Und das war 2009.
Ja.
Das war quasi das in den Winter verlegte Sommercamp des IG Metall-Bezirks Küste. Aber im darauffolgenden Jahr 2010 gab es dann ein richtiges Camp dort in Kiel-Falkenstein, ja, mit der IG Metall-Jugend Küste. Und das war ganz, ganz besonders toll.
Wie komme ich da denn hin als Mitglied zu so einem Bezirkscamp? Wenn ich jetzt noch nichts davon gehört habe.
Dann nimmst du am besten jetzt dein Telefon in die Hand, wenn du es nicht sowieso schon in der Hand hast. Wählst die Nummer deines Jugendsekretärs oder deiner Jugendsekretärin oder nimmst anderweitig Kontakt zu deiner IG Metall-Geschäftsstelle auf und fragst einfach mal nach, hey, du, wie sieht's denn aus, wann ist denn mein Bezirkscamp in diesem Jahr? Ganz grob wird es wahrscheinlich liegen zwischen Ende Mai, also dem letzten Maiwochenende, und dem ersten Juliwochenende. Da finden nämlich in allen 7 IG Metall-Bezirken die Sommercamps statt.
Und wir haben, weil wir ein serviceorientierter Podcast sind, euch mal noch ein bisschen aufbereitet oder uns aufbereiten lassen, was euch in den verschiedenen Bezirkscamps erwartet. Und da haben wir einen kleinen Werbeblock. Da wollen wir jetzt einfach mal reinhören.
Moin, ich bin Annika, die Bezirksjugendsekretärin in Küste. Wer Lust hat, zu unserem Bezirkscamp Strandwehr zu kommen, kann das gerne machen. Melde dich einfach kurz bei mir. Unser Camp findet vom 31.05. bis 2.06.24 auf dem Flugplatz in Schwesing im hohen Norden statt. Unser Camp wird auf jeden Fall besonders gut, weil wir sehr coole Workshops haben, von klare Kante bis hin zu Tarifrunde Metall Elektro, aber auch Yoga und vielleicht einen kleinen DJ-Workshop. Also wenn du Lust darauf hast, dann melde dich gerne bei uns.
Hi, hier ist Dennis. Ich bin Bezirksjugendsekretär in Baden-Württemberg und unser Jugendcamp findet dieses Jahr vom 5. bis zum 7. Juli in Markerfing am schönen Bodensee statt. Dieses Jahr dreht sich alles um die anstehende Tarifrunde, aber natürlich gibt es auch genug Zeit für Spiel, Spaß und Party am See. Alle weiteren Infos kriegst du bei deiner IG Metall vor Ort. Sei dabei.
Hallo, mein Name ist Carissa. Ich bin Bezirksjugendsekretärin in NRW und unser Sommercamp wird dieses Jahr vom 28. bis zum 30. Juni stattfinden und zwar in Olpe direkt am Biggesee. Ich freue mich besonders, denn Zelten, Aufstehen, direkt aufs Wasser gucken und auf ein riesen Partyboot. Das wird der Hammer. Und wenn auch du mit dabei sein möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an carissa.wagner@igmetall.de. Ich freue mich auf alle, die mit dabei sein wollen.
Hi, ich bin Sancho, der Bezirksjugendsekretär aus dem Bezirk Mitte. Unser diesjähriges Bezirksjugendcamp Mellnau findet vom 21. bis 23. Juni in Mellnau bei Marburg statt. Dieses Jahr wird es nicht nur fantastisch, weil du dabei sein wirst, sondern wir haben auch ein wundervolles Programm zusammengestellt. Unser Motto für dieses Jahr ist Siamo Tutti Mellnau. Wir alle zusammen sind Mellnau und gemeinsam wollen wir das Ganze mit Workshops, Bands, unserem traditionellen Volleyballturnier zusammen feiern. Wir haben auch ein cooles weiteres Angebot. Dieses Jahr ganz neu dabei wollen wir eine Shisha-Lounge haben und abends zum Essen nach einem wunderschönen Tag zusammen haben wir uns noch überlegt, von Köfte bis Fleischknöpp ist alles mit dabei. Weitere Infos bekommst du bei deiner zuständigen Geschäftsstelle und bei deiner Jugendsekretärin. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut.
Wenn sich das nicht gut anhört, dann weiß ich auch nicht. Und das war noch gar nicht alles. Das waren jetzt 4 von 7 Bezirken. Es fehlen noch Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Bayern. da sieht es bestimmt auch gut aus.
Genau, und auch in diesen drei Bezirken, verspreche ich euch, wird es Sommercamps dieses Jahr geben. Grüße gehen raus natürlich auch an die dortigen BezirksjugendsekretärInnen, die schon fleißig in der Vorbereitung sind. Und genau, so dass wir da eben eine gute Zeit einfach zusammen verbringen können.
Also, ihr habt Steffi gehört, ran ans Telefon oder wenn ihr schon in der Planung seid, dann finalisiert das nochmal und guckt euch um im Betrieb. Vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Kollegen, die ein oder andere Kollegin, die sich noch nicht entschieden hat, die man vielleicht nochmal überzeugen kann und dann hat man da zusammen eine gute Zeit. Wir haben noch ein Versprechen dieser Folge noch gar nicht eingelöst.
Genau, das verspätete Easter Egg nach Ostern.
Das Easter Egg nach Ostern, ein kleines Gewinnspiel, wo ihr, wenn ihr euch jetzt entschieden habt zu sagen, wir fahren zum Bezirkscamp, was ihr auf jeden Fall machen solltet, dann braucht ihr natürlich was zum Anziehen. Ist ja ganz klar. Für jede Veranstaltung braucht man ja auch das richtige Outfit. Und da könnt ihr bei dem Gewinnspiel glücklich werden. Da könnt ihr eins von 4 exklusiven Campshirts 2024 gewinnen. Wenn ihr denn folgende Frage beantwortet, die da wäre, Steffi.
Wie viele Bezirkscamps finden denn dieses Jahr statt? Und dazu bitte die Antwort bis zum 1.5. per Mail an jugend@igmetall.de.
Tja, und ich glaube, unsere aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihre Ohren ja die ganze Folge über gespitzt hatten, die werden das beantworten können. Also ran an die Tasten, sendet eure Antwort ein und dann könnt ihr der glückliche Gewinner sein. Dann ist aber jetzt wirklich Schluss. Damit haben wir alles rausgehauen. wir hören uns nach dem 1. Mai wieder. Am 6.5. kommt die nächste Folge. Das heißt, für euch erstmal da draußen viel Spaß am 1. Mai. Da hast du bestimmt auch noch was zu sagen als Bezirksjugendsekretärin.
Kommt jetzt noch ein Einspieler von der Bezirksjugendsekretärin? Also ich war auch mal Bezirksjugendsekretärin, um das an der Stelle transparent zu machen. Grüße gehen raus nach Baden-Württemberg.
Oh, da wird die Moderatorin rot.
Du bist doch schon rot.
Auch das ist richtig. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch was sagen als Bundesjugendsekretärin der IG Metall-Jugend?
Ich wünsche uns allen einen super kämpferischen 1. Mai. Ich hoffe, dass überall gute Demonstrationen stattfinden. Packt eure Fähnchen ein, packt eure Demonstrationsbuddies ein und dann lasst uns da irgendwie einen richtig tollen 1. Mai verbringen. Ich werde den 1. Mai in Mannheim verbringen. Deswegen Baden-Württemberg passt schon mal. Ich freue mich da sehr, als Hauptrednerin dabei zu sein. Da wird es auch eine ganz stabile Jugendaktion vor Ort gehen. Und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf. Ich hoffe, dass wir tolles Wetter haben. Mhm. Und dann können wir auch unsere Forderungen, auch schon mal ein kleiner Ausblick Richtung Europawahl, auf die Straße bringen. Und von daher, das ist unser 1. Mai, unser Tag der Arbeit. Und da sind wir natürlich vorne mit dabei.
Und das besprechen wir dann natürlich in eurem Lieblingspodcast, dem Edelmetall-Podcast. Nach. Ich freue mich drauf. Bis zum 6.5. Ciao, Kakao.
Tschüss.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.